Grüß euch. Das sieht jetzt alles ganz echt aus, gell? Ist das gerade? Ja. Herzliche Grüße aus Holland. Das Land der verrückten Leute, die in Orange gekleidet mit Tausenden nach Deutschland kamen, weil wir sicher davon waren, dass wir die Weltmeisterschaft gewinnen würden. Ich war zu Pfingsten, ja, leider. Wir wollten euch so gerne gewinnen lassen, ist aber nicht gelungen, gell? Ich war zu Pfingsten in Bochum und da fragte mich der Moderator von dem Kongress, wie wird das nach der Weltmeisterschaft? Sind wir, Deutsche und Holländer, dann noch Freunde? Dann sagte ich, das wird schon. Und habe ganz geheimnisvoll geschaut, als wäre ich sicher, dass wir gewinnen. Es hat alles nichts geholfen. Auf jeden Fall herzliche Grüße, die ich hoffentlich auch wieder mit zurücknehmen darf von euch aus Marburg. Wir lesen, ja. Wir lesen eine ganz tolle Geschichte heute aus Lukas 7 über den schockierenden Jesus. Ihr habt in den letzten Wochen verschiedene Charakterzüge oder Eigenschaften von Jesus betrachtet. Und heute schauen wir mal, warum er eventuell schockierend wäre. Die Geschichte ist nachzulesen. Ich glaube, die kommt hier auch. Ich lese sie aus der Elberfelder Übersetzung. Dort kommt sie nach Luther. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagt, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnte, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortet und sprach, ich nehme an, der dem das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, da sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, gehe hin in Frieden. Wenn man die Bibel zu verstehen versucht, ist es hilfreich, wenn man zuerst mal richtig hinschaut, wer alles in einer Geschichte vorkommt, wer da ist, was gemacht wird. Und so sehen wir hier, dass ein Pharisäer Jesus eingeladen hat zum Essen. Er ist nicht der einzige Gast, denn wir lesen später in Vers 49, dass es andere gab, die mit zu Tisch lagen. Es gab keine Stühle, wie wir sie kennen. Man lag zu Tisch, wie wenn man kniet und sich dann neben seine Knie setzt. Das muss man nicht zu oft machen, denn dann geht man irgendwann seitwärts. Sie lagen gemeinsam am Tisch. Und der Gastgeber ist ein Pharisäer, ein religiöser Mensch, der, wie alle anderen, viel gehört hat über diesen Jesus. Ein Mann aus Nazareth, der behauptet, dass er mehr ist als ein Prophet. Sein Ruf ist schon weit vorausgegangen. Man hat gehört, was er alles gemacht hat. Es werden viele Geschichten erzählt, wie er predigt, was für eine Autorität er hat, was für eine Anziehungskraft, dass er Kranken heilen kann, dass er sogar in Nain kurz vorher ein toter Junge aufgeweckt hat. Und die Pharisäer fühlen sich wahrscheinlich bedroht. Denn bis jetzt war ihre Position als geistliche, als religiöse Leiter war sicher. Die Leute haben auf sie gehört. Sie wussten alles, sie kannten sich aus und sie haben scharf darauf zugesehen, dass das, was sie meinten und sagten, dass es auch nachgefolgt wurde. Und sie waren sehr streng. Die Leute haben Angst für sie gehabt. Aber jetzt haben sie Angst. Und so lädt Simon, ein Pharisäer, Freunde ein und Jesus. Nicht unbedingt, weil er offen für Jesus ist, obwohl er das vielleicht auch gewesen ist. Vielleicht eher, weil er sich freute auf eine heftige Debatte. Weil er vielleicht auch Fragen vorbereitet hatte, wovon er dachte, das wird was. Da wird Jesus vielleicht nicht richtig antworten können, da gewinnen wir Pharisäer. Und er hat dann seine Freunde mit eingeladen, die anderen Pharisäer, und die haben sich alle gefreut. Und so haben wir eigentlich jetzt schon drei Parteien. Wir haben der Gastgeber Simon mit seinen Gedanken, seinen Erwartungen. Wir haben die, die er eingeladen hat, vornehme Gäste wahrscheinlich, alles Leute, die sich auskannten in Sache Religion und Jesus als Ehrengast. Aber es gab auch andere. Es war damals so, dass diese Mahlzeiten, die sehr oft nach dem Gottesdienst, nach dem Dienst in der Synagoge stattfanden, dass dazu auch Leute einfach ins Haus kommen durften. Die durften sich so aufstellen und zuhören und zuschauen. Stellt euch das mal vor, dass ihr Freunde eingeladen habt, ein schönes Essen vorbereitet, vielleicht 10, 15 Leute, ihr sitzt gemütlich am Tisch, aber die Tür ist auf und alle Menschen können herein und können mithören und mitschauen, was ihr alles isst und was ihr sagt und was ihr redet. So war das damals. Und so muss man sich das auch vorstellen, dass wahrscheinlich an diesem Tag eben viele Leute gekommen sind, weil Jesus zu Gast war und weil sie schon längst viel über ihn gehört haben. Und dann stocken die Gespräche. Dann wird's auf einmal total still. Es platzt eine Frau ins Haus herein. Sie wird beschrieben als eine, in Vers 37, die eine Sünderin war. Ganz offen gesagt, sie muss eine Hure gewesen sein. Eine Hure kommt jetzt in dein Haus hinein, wo du ein Essen vorbereitet hast, sorgfältig, worüber du nachgedacht hast, wovon du denkst, das muss gut gehen bei mir zu Hause. Und es platzt eine Hure in deine Wohnung hinein und alle kennen sie. Sie ist bekannt in der Stadt, sie ist nicht angenommen, sie ist abgelehnt. Und die Gespräche stocken und Leute sind total entsetzt. Vielleicht gibt es in dem Raum auch Männer, die mal zu Gast bei dieser Hure waren und die sich total genieren, wenn sie auf einmal konfrontiert werden mit dieser Frau, die hineinkommt. Und man hat keine Zeit, sich zu fassen, man hat auch keine Zeit, sie zu fassen. Sie ist schon bei Jesus. Sie hat ein unheimlich großes Risiko genommen, ausgespuckt zu werden, weggeschickt zu werden, abgelehnt, beleidigt, beschimpft. Aber irgendwie muss diese Frau bei sich gedacht haben, ich muss bei Jesus sein. Ich habe alles dafür übrig. Auch wenn ich beschimpft werde, auch wenn es schief geht, ich muss es jedenfalls probiert haben. Und dann steht sie schon hinter Jesus, dort wo seine Füße sind und fängt an zu weinen. Nicht ein bisschen vor sich hin, nicht leise, sondern groß. Man sieht mit Entsetzen, wie ihre Tränen Jesu Füße benetzen, wie es hier so schön steht. Und dann, als wäre das noch nicht schlimm genug, macht sie ihre Haare locker und trocknet Jesu Füße damit. Und dann küsst sie seine Füße. Und dann salbt sie mit Salböl, das sie mitgebracht hat. Was für ein Theater, stellt euch das mal vor, was für eine Schande. Eine unreine Frau, die sich hier einem Rabbi nähert, ein religiöser Leiter, ein heiliger Mensch, ist ja immoralisch, ist ja skandalös. Und man kann nichts machen, es ist schon passiert, sie hat ihn angerührt, wodurch ihr nach ihrem Gesetz, nach dem Gesetz der Pharisäer, wodurch er unrein geworden ist. Eigentlich ist die Unreinheit groß ins Zimmer gelandet. Eine Hure, die Jesus küsst. die seine Füße mit ihren Tränen nass macht und sie dann abtrocknet mit ihren Haaren. Und schockierend, wie Jesus sie gewähren lässt, wie er das zulässt, wie er nichts sagt, das ist das Erste vielleicht, das so schockierend ist. Niemand kann was sagen und man sieht zu, dass Jesus nicht schockiert ist. Das ist schockierend. Jesus ist nicht schockiert. Was passiert hier wirklich? Es gibt eine Frau, heißt es in der Geschichte, die gehört hat, dass Jesus in ihrer Stadt ist und in der Wohnung von Simon. Und sie geht gleich los mit einer Flasche mit Salböl. Was sie tut, ist verrückt und total mutig. Sie kommt zum Vorschein. Sie zeigt sich in Gegenwart vieler Leute, die sie ausspucken. Sie kommt vor den religiösen Leiter ohne Maske, ohne Scham, ohne Schein. Es macht ihr nichts aus, was Leute von ihr denken. Sie will nur bei Jesus sein. Kennst du dieses Gefühl? Ich will nur bei Jesus sein. Ich habe alles dafür übrig. Ich will nur bei Jesus sein. Und dann schüttet sie sich vor Jesus aus, indem sie ihre Tränen gießen lässt. Und sie tut noch was. Sie zeigt sich ohne Scham. Sie steht, kann man sagen, nackt vor Jesus. In dieser Zeit, in dieser Kultur, wenn man als Frau die Haare locker machte, das war etwas, das machte man nur bei dem eigenen Ehemann im Schlafzimmer. Das machte man nicht öffentlich. Sie steht eigentlich nackt vor Jesus, so wie sie ist, ohne Scham. Sie kommt zum Vorschein. Sie sagt eigentlich, hier bin ich, nackt, verletzbar, so ich bin. Und dann schüttet sie sich vor ihm aus, indem sie ihre Tränen fließen lässt. Und dann wäscht sie seine Füße mit den Tränen und trocknet sie wie eine Dienerin, die vor ihm beugt. Und dann küsst sie seine Füße. Sie ist die Untergebene, er ist Herr. Gleichwertige haben sich damals auf die Backe geküsst. Ein Jünger, ein Student, küsste seinen Lehrer auf die Hand. Ein Sklave küsste seinen Meister die Füße. Interessant, gell, wenn man so eine Geschichte zu verstehen beginnt, was hier los ist. Sie beugt vor ihrem Herrn und sie tut noch mehr, sie salbt seine Füße. Es ist hier in der Geschichte die Rede von Öl und von Salböl. Öl war wahrscheinlich, was wir haben, Olivenöl, das wurde täglich verwendet in der Küche. Das wurde auch verwendet, als Gäste kamen. Es kommt ein Vorwurf später von Jesus an Simon, der sagt, du hast mich nicht geküsst, du hast meine Füße nicht gewaschen, du hast mich auch nicht gesalbt. Man hatte immer Olivenöl im Haus und wenn Gäste kamen, wurden die Füße gewaschen. Man bekam auch ein sauberes Leintuch, sauberes, frisches Wasser. Man bekam einen Kuss und dann etwas Öl auf den Stirn oder hier als Erfrischung. Aber sie hat kein Olivenöl mitgebracht, sie hat Salböl mitgebracht, etwas sehr Kostbares. Salböl wurde eigentlich nie unverdünnt, nie klar verwendet. Nur bei Königen und bei Priestern. Da wurde Salböl verwendet. Und das macht diese Geschichte auch gleich wieder so wertvoll und so besonders. Als ob sie wusste, hier ist ein König, hier ist der hohe Priester. Hier ist der Sohn Gottes. Da passt es, dass ich Salböl mitbringe. Damit hat sie sich auch was geleistet. Damit hat sie vielleicht auch alles gegeben, was sie hatte. Vielleicht war das ihr Spargeld, diesen Krug mit Salböl. Und sie hat es ausgegossen vor Jesus. Simon, der Gastgeber, ist total schockiert und denkt das Seine. Vers 39, als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, der ihn anrührt. Er denkt das Seine. Und was er denkt, ist eigentlich so gemein. Das Wort anrührt hier, das ist, wenn man das untersucht im Griechischen, ein erotisches Wort. Er sagt eigentlich, sie liebkost ihn, sie streichelt ihn, sie tut etwas Sexuelles. Er beleidigt sie. Er sieht anscheinend die Hure. Und ich denke, Jesus sieht eine Frau, die wertvoll ist. und betrachtet das Ganze deswegen auch total anders. Hier ist die Frage an uns, wie sehen wir uns? Wie sehen wir einander? Jesus sieht keine Hure. Jesus sieht keine Sünderin. Jesus sieht keinen Sünder. Er sieht einen Mensch und liebt ihn. Und sieht dieses Anrühren auch nicht als etwas Erotisches, etwas Sexuelles. Er sieht es als Liebe, so wie sie es gemeint hat, als Anbetung. Der Pharisäer denkt das bei sich. Und dann ist es so interessant, dass Jesus antwortet. Er hat nämlich nichts gesagt. Der Pharisäer hat nichts gesagt, er hat nur gedacht. Und hier sehe ich, dass Jesus wirklich Gottes Sohn sein muss, dass er Gedanken lesen kann, dass er Gedanken hören kann. Und steht es auch nicht so in Psalm 139, dass er unsere Gedanken kennt, noch bevor wir sie ausgesprochen haben. Dass er alles von uns weiß. Und deswegen antwortet er Simon. Er ist mehr als ein Prophet. Er muss Gottes Sohn sein. Er kennt diesen Menschen und weist ihn nicht ab, lehnt ihn nicht ab. Er antwortet Jesus mit einem kleinen Gleichnis über einen Gläubiger, der zwei Schuldner hatte. Der eine schuldete 500 Denare, das waren damals 500 Tageslohne. Ein Denare war ein Tageslohn, hier ist die Rede von viel Geld, 1,5 Jahre Gehalt. Der andere 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Und Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Ich sehe hier bei Simon die erste Zögerung. Man weiß ja bei diesem Jesus nicht. Ich nehme an, dass er das meint, aber es könnte ganz anders sein, denn bei Jesus ist alles anders anscheinend. Ich wage es nicht, so selbstsicher wie ich immer bin, zu sagen, also Jesus, natürlich, die Antwort ist so und so klar. Eigentlich eine dumme Frage. Er sagt, ich nehme an. Der sichere Pharisäer wird jetzt etwas unsicherer, weil er bei Jesus ist. Er ist schockiert. Zwei Schuldner. Ich nehme an, dass der, der so viel Schuld hat, den Mann mehr lieben wird als der, der weniger Schuld hat. Ja, genau, Simon, so ist das. Das hast du wenigstens gut gesehen. Und unterdessen ist hier diese Frau, die weint und weint und weint und sich ausgießt. Sie war die, die so viele Schulden hatte. Sie war die, die ihren Schuld losgeworden ist. Wir könnten aus diesem Text schließen, dass die Frau hier vergeben wird. Aber wenn man richtig liest, dann kann man annehmen, dass das hier nicht ihre erste Begegnung mit Jesus war. Jesus sagt nämlich auch am Ende seines Gleichnisses, oder in Vers 47, wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Sie liebt viel. Sie liebt mit Überfluss. Sie kann nicht aufhören, Jesus zu beschenken mit ihrem Öl, mit ihrer Liebe, mit ihrer Verehrung und Anbetung. Anscheinend muss es eine Begegnung gegeben haben und ist sie zurückgekommen, um ihm zu danken. Das muss passiert sein, oder sie hätte es nicht gewagt, so frei ins Haus zu kommen. Wir haben gesungen gerade, wir sind befreit von Scham, wir sind befreit von Schuld. Das hat sie erlebt. Und so konnte sie auch frei in dieses Haus hereinplatzen und wissen, ich bin willkommen. Vielleicht nicht bei diesen Leuten, aber bei Jesus schon. Und ich möchte einfach bei ihm sein. Und dann wendet Jesus sich direkt zu der Frau. Und während er diese Frau anschaut, redet er mit Simon und beschuldigt ihn, er sei kein guter Gastgeber. Warum nicht? Weil er Jesus eingeladen hat, aber nicht willkommen geheißen. Er hat nachgelassen, was ein guter Gastgeber in der Zeit tun sollte. Wasser anbieten, Öl anbieten, ein Kuss. Er hat anscheinend Jesus so reingelassen und angenommen, der findet seinen Platz. Er hat ihn nicht geehrt. Und Jesus sagt, schau, das alles hast du nachgelassen. Und eigentlich sagt er damit, du hast dich so groß gefühlt, so wichtig. Das war nicht nötig, mich zu begrüßen, so wie es sich gehört. Du hast gedacht, okay, ich groß, er groß. Wir werden sehen, wer der Größte ist und wer Recht hat. Die Frau hat sich klein gemacht und hat Jesus begrüßt und geehrt. Du aber, Simon, hast einiges nachgelassen. Ein Willkommen hast du mir eigentlich nicht gegeben. Wisst ihr, das macht mich nachdenklich, auch ein bisschen besorgt. Als ich diesen Text wieder mal gut durchlas, dann dachte ich, kann es sein, dass ich Jesus eingeladen habe in meinem Leben, ohne dass er dort ein wirkliches Willkommen gefunden hat? Kann es sein, dass es unter uns Leute gibt, die gesagt haben, ja Jesus, ich brauche dich. Ich danke dir, dass du mir die Sünden vergeben willst. Ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Kraft. Aber ich denke das meine. Ich habe meine eigenen Auffassungen, ich habe meine eigenen Vorstellungen. Ich komme eigentlich gut aus mit meinem Leben. Du gehörst schon dazu, du darfst bei mir am Tisch sitzen. Aber ich habe meine Gedanken und mein Leben, danke Jesus. Kann es sein, dass du, dass ich Jesus eingeladen haben und dass er in unser Haus gekommen ist, ohne dass wir ihn wirklich willkommen geheißen haben und geehrt haben, ohne dass er den Platz bekommen hat, den er haben soll, als Ehrengast, als Herr, so wie die Frau das erkannt hat. Bin ich wie die Frau unbefangen, voller Freude, voller Erwartung? Das möchte Jesus. Bei dir und bei mir. Die Frau war eine, die ihn aufgenommen hat. Sie zeigte ein Übermaß an Liebe. Sie wollte nur eins bei Jesus sein. Sie wollte ihn anrühren, sie wollte ihn dienen. Sie floss über vor lauter Liebe und Dankbarkeit. Wann war das bei mir so? Kenne ich das? Wir singen leicht unsere Loblieder und wir meinen sie auch. Aber wie sieht das morgen aus, wenn du wieder alleine bist und zur Schule gehst oder zur Arbeit, studierst? Wie sieht das morgen aus? Ehrst du ihn dann noch? Bist du dann noch froh und verehrt, dass er mit dir gehen will? Wenn ich Jesus hier sehe, dann ist seine Haltung schockierend, weil er gerade das tut, was ich nicht erwarte. Aber das gibt mir auch Hoffnung. Denn ich bin nicht besser als diese Frau. Auch wenn ich keine Hure bin, gibt es Sünden in meinem Leben, die für Gott nicht in Ordnung sind. Gibt es Dinge in meinem Leben, die für Gott nicht in Ordnung sind? Gibt es immer wieder Dinge, die ich bekennen muss? Muss ich mich immer wieder reinigen lassen, wie auch du? Ich sehe hier seine bedingungslose Liebe, dass eine Hure freikommen kann und weiß, er liebt mich. Er vergibt mich, er liebt mich, er nimmt mich an, so wie ich bin. Wer bin ich in dieser Geschichte? Kann es sein, dass ich der religiöse Leiter bin? Kann es sein, dass ich der Pharisäer bin, der kritisch ist, wo Kritik direkt an der Oberfläche liegt, direkt aufkommt, wenn Dinge passieren, die ich nicht verstehe? Wenn es in meinem Leben Enttäuschungen gibt oder Dinge, wovon ich denke, Herr, wie gibt's das? Wie hast du das zugelassen? Wo bist du eigentlich? Bin ich gleich kritisch oder bin ich nicht offen und sage, Herr, hier bin ich. Danke, dass du mich trotzdem liebst. Danke, dass ich mit dir rechnen kann. Danke, dass es dich überhaupt gibt. Der letzte Vers, und ich werde bald abschließen, dürfen wir nicht übersehen. Er sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Wer wir sind, wer du bist, wer sie sind. Was du für Unsinn gemacht hast oder Unfug getrieben hast, bei Jesus findest du ein warmes Willkommen. Er nimmt dich an, so wie du bist. Er hat deine Schuld schon längst bezahlt, als er für uns am Kreuz gestorben ist. Und er lädt dich ein, zu ihm zu kommen und neu zu werden, um den Mensch zu werden, der, die er vor Augen hat, als er dich schuf. Er hat Großes mit dir vor. Er hat Großes mit dir vor. Die Sünderin darf in Frieden gehen. Das ist was Großartiges. In Frieden zu gehen, in Frieden zu leben. Das hebräische Shalom das ist viel mehr als ein gutes Gefühl. Es ist ein Zustand. Und eigentlich sagt Jesus hier, trete ein in Gottes Frieden. Lass dich von Gottes Frieden umhüllen. Es ist ein Wohlbefinden trotz allem. Es ist ein Geschenk Gottes, der Friede Gottes an die, die ihn lieben. Frieden auch in Umständen, die schwer sind, die peinlich sind. Auch in Umständen, wo wir uns nicht mehr auskennen. Der Friede Gottes sei mit dir. Im letzten Buch der Bibel sagt Jesus in Offenbarung 3, siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Das ist großartig. Ich muss ihn nicht einmal einladen, er steht schon da. Er klopft an die Tür unseres Herzens. Offenbarung 3,20. Wenn jemand meine Stimme hört, und das könnte heute Abend sein, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen. Essen, das war damals Gemeinschaft, das war ein Zusammensein. Indem jemand die Tür öffnet, dann werde ich nicht sagen, jetzt müssen wir zuerst mal reden, was du alles gemacht hast, was falsch ist. Jetzt möchte ich habe jahrelang alles aufgeschrieben, was du falsch gemacht hast. Das werden jetzt wir ausgleichen. Nein. Wenn jemand die Tür aufmacht, dann werde ich hineingehen und mit ihm essen. Jesus möchte an deinem Tisch sitzen. Er möchte mit dir essen. Er möchte mit dir ziehen. Und die große Frage ist, ob er bei uns, bei dir, bei mir ein Willkommen findet. Amen.